Deutschlandfunk, Andruck.
Gehören Sie auch zu denjenigen, die sich ärgern, wenn Sie die Papiertonne öffnen und darin eine Tüte Restmüll sehen? Dann können Sie Ihr leidenschaftliches Mülltrennerherz jetzt ein bisschen einfangen. Denn oftmals landet all das, was wir so pflichtbewusst trennen, dann doch im gleichen Verbrennungsofen. Wenn es aber richtig schlecht läuft, werden Plastik, Pappe, Hausmüll und Industrieabfälle einfach übereinander verscharrt. In alten Gruben oder illegalen Deponien, ohne Rücksicht auf die Folgen. Solche Fälle hat der Journalist Michael Billig zusammengetragen. Für seine Artikel und Beiträge, für seinen Blog müllrausch.de und jetzt für sein Buch Schwarz-Rot-Müll, das er gerade auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert hat. Herr Billig, was Sie da präsentieren, ist wirklich ernüchternd, zumal es nur ein Ausschnitt dessen sein dürfte, was unbemerkt passiert. Fangen wir mal von vorne an. Sie sind ja mittlerweile ein Experte in Sachen illegaler Müllverklappung. Mit welchem Fall begann denn Ihr Interesse für das Thema?
Das war ungefähr vor 4, 4,5, 5 Jahren. Da war ich in Brandenburg zur Recherche unterwegs, in einem kleinen Dorf, das nennt sich Neuendorf, bei Niemeck im südlichen Brandenburg. Und da bin ich auf ein illegales Abfalllager gestoßen. Bis dahin war ich immer der Annahme, was mir Professoren und auch Leute aus der Branche erzählten, das ist kein Müll mehr, was wir in Deutschland produzieren, das sind Wertstoffe, wir können daraus noch etwas machen. Und das fand ich auch eine faszinierende Vorstellung, Abfälle nicht als Abfälle zu betrachten, sondern als Rohstoffe, die man wieder verwenden kann. Nur was ich dann in Neuendorf gesehen habe, waren Abfälle, die einfach so da lagen. Und zwar nicht mal eben weg eine kleiner Beutel voll oder 2, 3 LKW-Ladungen im Wald geschüttet, sondern auf einem Industriegelände, einer LPG-Brache in dem Fall, abgekippt, aufgetürmt, um die, ich sage jetzt, 50.000 Tonnen. Das kann man sich schwer vorstellen, so eine Größenordnung, aber es war unglaublich viel, überragte mich, verteilte sich auf ein großes Gelände und war da so an einem Rand von einem Dorf mit 70 Einwohnern. Und das in Deutschland, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das hätte ich gedacht, sowas gibt es vielleicht in Italien, davon hatte ich schon gehört. Aber in Deutschland, wow, dachte ich, krass.
Wir reden ja auch hier nicht davon, dass irgendwelche Renovierungstrupps spontan ihre Bauabfälle in den Wald abkippen, sondern sie befassen sich mit zugelassenen Entsorgern, die in großem Stil das verscharren, was sie verwerten oder fachgerecht entsorgen sollen, richtig?
So ist das. Und das war auch in Neuendorf so. Das war mal ein ehemaliger Kartoffelsortierbetrieb bis zur Wende. Und nach der Wende sollte dann da weiter sortiert werden, nur keine Kartoffeln mehr, sondern Abfälle. Das heißt, der Betreiber dort hatte da tatsächlich eine Genehmigung. Doch statt zu sortieren, hat er einfach angehäuft und das Zeug dann liegen lassen. Die Firma ist insolvent gegangen und das moderte dann über 20 Jahre vor sich dorthin.
Sie schreiben ja auch, dass Ablagerung nach Vorschrift als Verwertung gilt. Da kommt so der Verdacht auf, ist das alles zu lasch geregelt mit der Entsorgung?
Ja, es ist eigentlich in Deutschland sehr gut geregelt. Man muss sich halt mal vor Augen halten, was hier alles an Abfällen anfällt. Das ist unglaublich viel. Die Deutschen produzieren hemmungslos viel Müll und auch sehr gefährlichen Müll. Was Sie beispielsweise meinen mit der Ablagerung, das sind gefährliche Abfälle, die unter Tage deponiert werden. Und weil dann damit Hohlräume in alten Bergwerken verfüllt werden, stabilisiert werden, vor Einsturz geschützt, gilt das als Verwertung. Also es ist schon eine zweifelhafte Geschichte, aber irgendwo muss das Zeug hin, dafür brauchst du Lösungen. Und es gibt in Deutschland sehr strenge Vorschriften, was die Abfallentsorgung angeht. Das Problem daran ist allerdings, wo man zu lasch ist, das ist, wie kontrolliert wird, ob diese Vorschriften noch eingehalten werden.
Mhm. Dazu möchte ich später nochmal kommen. Das muss weg, irgendwo muss es hin, gehört ja auch, dass Plastikmüll mit Genehmigung als BRAM, Brennstoff aus Müll, oder EBS, Ersatzbrennstoff, verbrannt wird. Hat Kohle im Prinzip abgelöst oder andere fossile Brennstoffe. Es ist sehr lange schon bekannt, dass dabei Dioxine entstehen, andere Giftstoffe, auch welche, die wir noch gar nicht kennen. Ist das mittlerweile Politik und Wirtschaft egal?
Ja, also was die Verbrennung jetzt angeht, habe ich nicht den Eindruck, dass es egal ist. Der EBS, die Verbrennung von Plastikmüll, findet vor allem halt in industriellen Kraftwerken statt. Zum Beispiel in Zementwerken. Dort substituiert sozusagen der Abfall Kohle und Öl, was erstmal so an sich, finde ich, ein guter Gedanke ist. Bei den Zementwerken ist ein bisschen das Problem, dass die nicht so strenge Auflagen haben, was die Filtertechnik angeht. Da müsste man schon nochmal genauer hingucken, da gibt es Verbesserungsbedarf. Dann die Müllverbrennung an sich, die hat schon sehr starke Regelungen da. Die Filtertechnik entspricht eigentlich so dem Höchsten, was man so kennt in der Welt. Mhm. Da sind wir schon Vorreiter, da genießt Deutschland eine Vorreiterrolle, hat auch einen sehr guten Ruf, und Verbrennungstechnologie aus Deutschland wird auch weltweit exportiert. Was daran kritisch ist, ist, dass auch bei der Verbrennung die Rohstoffe, die einmal produziert wurden, dass die vernichtet werden mit der Verbrennung. Also Recycling wäre besser.
Mit Müll kann man ja sehr viel Geld verdienen. Die Unternehmen, die Haushalte wollen loswerden, irgendwer kümmert sich drum. Und ja, damit kann man, wie gesagt, Geld verdienen, mit krimineller Kreativität noch mehr. Wie machen die Müllbarone das konkret?
Also Müll kostet halt immer. Selbst wenn Müll verwertet wird, dann muss derjenige, der ihn abgibt, der muss dafür bezahlen. Auch wenn es ein Wertstoff sein soll, auch wenn ich meinen Müll sortiert, aufbereitet, das mache ja nicht ich als Verbraucher, sondern das macht dann ein Entsorgungsunternehmen, das den aufbereitet, ein EBS-Hersteller. Der bringt ihn dann zum Zementwerk und der zahlt dafür, dass er den Müll dort abgibt. Und das sind 50 bis 100 Euro die Tonne, die er da bezahlen muss. Das heißt, da verdienen die Zementwerke schon mal unglaublich viel Geld nur durch die Abfallverbrennung. Da subventionieren die ihre Beton- und Zementherstellung. Derjenige, der seinen Müll dahin bringt und zahlen soll, der denkt sich womöglich, ach, da gibt es noch eine andere Möglichkeit, 50 bis 100 Euro, das ist ganz schön teuer. Ich suche mal nach anderen Wegen, das günstiger loszuwerden. Und die Ersparnis ist dann sein Gewinn. Und diese Wege sind mitunter halt illegal. Zum Beispiel eben in Kiesgruben in Brandenburg ist nach 2005 sehr viel gelandet, in Tongruben in Sachsen-Anhalt. Aber auch in anderen Bundesländern gibt es solche Fälle.
Und dieser Müll läuft dann ja auch nochmal durch verschiedene Hände bzw. verschiedene Unternehmen. Können Sie mal anhand eines Falles so eine übliche Kette einer Verklappung nachzeichnen?
So oder so läuft der Müll durch viele Hände, auch beim ordnungsgemäßen Ablauf. Das fängt halt an unserer Tonne an, da wird der eingesammelt von einem Unternehmen, was beauftragt ist, den Müll abzuholen. Von dort geht der weiter zu einem Sortierunternehmen. Und dann besteht halt die Gefahr an der Stelle, dass der hat das dann sortiert in verschiedene Abfallarten, die er irgendwo loswerden muss und wo er halt was dafür bezahlen muss für die Weitergabe des
Mülls. Und deklariert den Müll selber. Das heißt, der bestimmt, was ist das? Und daraufhin gibt es Vorschriften, was mit Nummer so und so Müll zu passieren hat. Und da, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist schon ein Fehler im System.
Na, sag mal so, da ist das System anfällig. Wir produzieren in Deutschland jedes Jahr über 400 Millionen Tonnen. Und jede Lieferung muss irgendwie deklariert werden, jede LKW-Ladung. Also 400 Millionen Tonnen sind in LKW-Ladungen, also mal 25, also ein Vielfaches dessen noch, die da unterwegs sind. Jede LKW-Ladung muss deklariert werden, das macht der Entsorger selbst. Weil wenn das irgendwie eine Kontrollbehörde beispielsweise machen müsste, müsste man wirklich einen Kontrollapparat enorm aufblasen, das ist unrealistisch. Da besteht halt ein erstes Missbrauchsrisiko, auf jeden Fall. Falschdeklarationen sind an der Tagesordnung, erleben wir gerade auch wieder mit Abfallexporten nach Polen beispielsweise. Und der gibt den dann womöglich als einen Abfall aus, der er gar nicht ist, weil er eben ihn dann günstiger entsorgen kann. Da will er dann vielleicht gar nicht so genau wissen, wo der den entsorgt. Aber in vielen Fällen ist es halt dann so gewesen, Abfälle aus Süddeutschland, aus den bunten Tonnen, sind irgendwie über Sachsen-Anhalt in Tongruben dann gelandet, wo sie nicht hingehören, wo sie nicht rein dürfen.
Aber es sind ja alles Abfallentsorger, die zugelassen sind. Das heißt, die sind zertifiziert. Wie läuft das?
Die sind zum einen zugelassen, die haben Genehmigungen und sind darüber hinaus zertifiziert. Die müssen sich gar nicht zertifizieren lassen, aber es gibt eine sogenannte Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung. Da können die sich als Entsorgungsfachbetrieb zertifizieren lassen und damit verbunden sind bestimmte Privilegien, zum Beispiel weniger Kontrolle. Und selbst solche Unternehmen sind in dubiose Fälle verwickelt.
Das Thema Kontrollen haben Sie ja schon angesprochen und es gibt in Ihrem Buch ja auch Fälle, ja, da häufen sich die Müllberge, da stinkt es, da wird Grundwasser verunreinigt, es besteht Brandgefahr. Es gab auch viele Feuer und viele Beschwerden. Warum passiert daraufhin nichts?
Generell so muss man das irgendwie von Fall zu Fall betrachten. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Fängt damit an, was haben eigentlich die Unternehmer für ein Verhältnis zur Behörde, die sie kontrollieren soll. Also die Unternehmer kriegen immer nur Anordnungen von der Behörde, was sie zu tun haben. Zum Beispiel eben Abfälle deklarieren oder beproben, analysieren.
Und das machen die Unternehmen selber und die Behörden?
Das machen die selber.
Und machen die Behörden auch selbst Routinekontrollen oder ist das komplett den Unternehmern überlassen?
Die Behörden ordnen das an und die Unternehmen melden dann zurück, wir haben das getan und liefern dann die Analyseergebnisse, die Deklarationsergebnisse auch gleich mit. Und dann ist das für die Behörde im Grunde erledigt. Also es ist eine Kontrolle, die auf dem Papierweg stattfindet, dass die mal wirklich auch reingehen in das Unternehmen, auf das Betriebsgelände und sich da umsehen. Ist denn der Abfall der, der auch ausgewiesen wurde, entspricht ja dem, wie das aussieht? Das findet halt im Grunde nur ganz selten statt, in größeren Abständen.
Und bei Verdachtsfällen dann wahrscheinlich, ne?
Selbst bei Verdachtsfällen was ich recherchiert habe, gibt es genug Beispiele, wo selbst bei Verdachtsfällen, also bei anonymen Hinweisen beispielsweise, dass da irgendwas komisch läuft oder bei Hinweisen aus anderen Behörden, habe ich festgestellt, ist es manchmal mit einem Anruf bei dem betroffenen Unternehmer schon getan oder mit einem Schreiben und dann lassen die sich dann so beruhigen. Also selbst das ist nicht mal gewährleistet, nicht mal, dass die da genauer hinschauen.
Halten Sie das für Vertuschung, für Duldung oder für Desinteresse?
Schwer zu sagen. Ich gibt es unterschiedliche Einschätzungen, was die Gründe dafür sein könnte. Woran man natürlich sofort denkt, bei der Vielzahl an Fällen, die ich festgestellt habe, ist, da ist irgendwas faul, das stinkt doch zum Himmel. Da sind aber bestimmt irgendwie Gelder geflossen, Korruption. Das gibt es halt zum Beispiel auch, dass wirklich Behördenmitarbeiter bestochen wurden fürs Wegsehen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch genug Fälle, wo die Behörden wirklich dem Unternehmer vertraut haben. Ich meine, das Gefühl, dass deren Grundeinstellungen gegenüber Entsorgungsunternehmen oder generell gegenüber der Industrie, dass man guckt, dass man die am Standort hält, dass man denen das Leben nicht zu schwer macht, dass man dann auch nicht Arbeitsplätze gefährdet.
Ein besonderer Fall ist ja der von Jürgen M., wie Sie ihn im Buch nennen. Das ist ja so ein besonders aktiver Vertreter, was diese Müllnetzwerke anbelangt. Das heißt, ein dicker Fisch, der sich überlegt, ich mache hier das Unternehmen X auf und um meine Kapazitäten zu befüllen, kaufe ich den Müll hier, hier und dahin und verschiebe ihn dann wieder da, da und dorthin. Können Sie an seinem Beispiel mal kurz aufdröseln, wie ein solches Müllnetzwerk funktioniert?
Also der hat sich eine Entsorgungsanlage errichtet in Sachsen-Anhalt. Das war so eine Art Drehscheibe der bundesweiten Abfallverschiebung, kann man dazu sagen. Und er hat seine Abfälle aus allen Teilen der Republik akquiriert und über diese Drehscheibe laufen lassen, hat er sich entsprechende Genehmigungen geholt für Abfälle aller möglicher Art und hat die offiziell zu EBS aufbereitet, also zu Ersatzbrennstoff, eben das Material für Zementwerke und für andere Kraftwerke, hat aber diese Abfälle umdeklariert zu Erde und Steine, mineralische Abfälle, die auf dem Papier her in Kiesgruben, zur Verfüllung von Kiesgruben, von ausgebeuteten Tagebauen, Tongruben zugelassen sind oder auch zur Sicherung von alten Deponien, wo Steine als Deckschicht über eine Deponie drüber kommen.
Und dem ist man ja auch auf die Schliche gekommen und er ist, wenn ich das richtig lese, immer noch im Geschäft.
Er ist mit einer Bewährungsstrafe relativ milde davongekommen und ist auch nur für eine Sache belangt worden. Kann halt jetzt ungehindert seinen Geschäften weitergehen und das offenbar auch in der internationalen Dimension, weil er da auch Mitarbeiter wohl offenbar in Tschechien, in Russland und in anderen Ländern hat.
Sie führen ja viele solcher Fälle an. Ab und zu liest man mal von einer Haftstrafe, meistens eben von Bewährungsstrafen und sehr viel öfter noch von Geldstrafen. Warum ist die Ahndung von Umweltvergehen eigentlich so schwierig?
Weil die Aufdeckung schon so schwierig ist und damit auch die Beweisführung. Also viel hängt halt tatsächlich an diesen Umweltbehörden. Wenn die nicht genau kontrollieren, wenn die nicht genau Beweise sichern, dann wird es für eine Staatsanwaltschaft auch schwer. Wenn irgendwer Anzeige erstattet bei der Polizei und es geht zu einer Staatsanwaltschaft, was macht die Staatsanwaltschaft? Sie erkundigt sich bei der zuständigen Genehmigungs- und Kontrollbehörde. Und da fängt dann das Problem letzten Endes an. Und dann kommt hinzu, dass die ganze Materie auch sehr komplex ist. Also es gibt unglaublich viele Verordnungen und Gesetze. Es gibt für einzelne Abfallarten einzelne Verordnungen, Altholzverordnung, Batteriegesetz, Verpackungsgesetz etc. Da arbeiten sich Polizisten, Staatsanwälte, Gerichte, denen fällt es schwer, sich da einzuarbeiten, sind womöglich auch nicht entsprechend geschult. Und dann werden auch andere Strafverfahren, die offen womöglich schwerer wiegen, wie Raub, wie Mord, werden dann auch vorgezogen und da verjährt so eine Sache auch mal ganz schnell. Also dem wird gar keine Priorität eingeräumt.
Diese illegalen Deponien, diese dunklen Löcher, wie Sie sie oft nennen, die in den 90er und Nullerjahren entstanden sind und die bekannt sind, liegen ja zuhauf in Brandenburg. Was ich ein bisschen vermisst habe in Ihrem Buch, ist eine Karte, auf denen diese Deponien vermerkt sind. Kann man die irgendwo finden?
Ich habe im Internet eine Karte zu den illegalen Deponien in Brandenburg jedenfalls. Da sind 130 noch bestehende illegale Deponien und Abfalllager. Und zwar unter der Adresse müllparadies.de finden Sie die.
Vielen Dank. Michael Billig war das, Autor des Buches Schwarz-Rot-Müll, die schmutzigen Deals der deutschen Müllmafia. Im Herder Verlag erschienen 239 Seiten, 22 Euro.